Frauen in Führungspositionen. Ein Radiofeature im Rahmen einer Masterarbeit an der Universität Tübingen. Von Tabea Siegle und Runa Marold.
Der Weg zum Kinderhaus von VD schlängelt sich an den großen Bürogebäuden vorbei. Eine der hohen Wände ist gespickt mit kleinen, bunten Griffen. Eine Kletterwand für die Mitarbeiter. Passend für einen Outdoor-Hersteller.
Hallo, wir sind ein bisschen früher dran.
Und halt spielen oben in der, also drüben oben.
Guck mal, eine also, Größe.
Die passt da nicht rein. Die macht immer Murmelstaus.
Die Assistentin aus der Unternehmenskommunikation, Birgit, führt uns etwas herum. Tabea und ich sind bei VD in Tettnang, um dort auf die Geschäftsführerin zu treffen. Antje von Dewitz. Eine Frau. Eigentlich nichts Besonderes, doch leider immer noch keine Selbstverständlichkeit. Trotz aller Gleichstellungsbemühungen von Politik und Gesellschaft sind gerade einmal 29% aller Führungspositionen in Deutschland mit Frauen besetzt.
Als baldige Absolventinnen beschäftigt uns, Runa und Tabea, das Thema Frauen in Führungspositionen besonders. Wir können uns diesen Weg gut vorstellen, haben jedoch eine Menge Fragen im Kopf. Mit welchen Vorurteilen werden wir als Frauen konfrontiert, wenn wir die akademische Blase verlassen? Werden wir ernst genommen im Arbeitsalltag? Und wie gerecht ist überhaupt die aktuelle Geschlechterverteilung in Führungskreisen? Das gilt es für uns herauszufinden.
Hallo. Hi Birgit.
Ja, ja, 19 Grad.
Genau, 19 Grad.
Als wir Antje von Dewitz in einem hellen, holzvertäfelten Büroraum treffen, sprechen wir sie direkt auf das Kinderhaus an. Sie selbst hat es 2001 nach einer Idee ihres Vaters gegründet.
Es ist einfach eine tolle Sache, wenn du hier arbeitest und du hast, da gehst über den Hof und bist dann im Kinderhaus und kannst kurz gucken, wie es deinem Kind geht und mittags gemeinsam vielleicht mit dem essen und direkt nach der Arbeit wieder
waren
bringen.
Waren Ihre eigenen Kinder dann auch?
Alle vier waren hier.
Okay. Genau.
In unserem Interview antwortet die gebürtige Albstädterin routiniert auf unsere Fragen zu ihrer Geschichte. Diese beginnt mit ihrem Vater, Albrecht von Dewitz. Als erfolgreicher Unternehmer und Geschäftsführer von VD sind es seine Fußstapfen, in die seine Tochter später tritt. Ihre Karriere wird einige Herausforderungen bieten. Frau, Mutter und Führungskraft. Keine einfache Mischung.
Für mich ist mein intrinsischer Motivator sind meine Kinder. Also ich möchte gerne meinen Kindern eine schöne Welt hinterlassen, also eine lebenswerte Welt. Und das kommuniziere ich auch regelmäßig. Und das ist, glaube ich, schon auch was sie stolz macht, dass sie da quasi mein Treiber sind.
Genau. Als vielseitig engagierte Vertreterin in Politik und Wissenschaft ist sie Interviews wie dieses gewohnt. Als Frau an der Spitze und Mutter vierer Kinder verspürt Antje von Dewitz Druck von verschiedenen Seiten.
Das war mir wahnsinnig wichtig, dass ich das allen anderen und mir vor allem selbst und meinen Kindern und meinem Mann und allen beweise, dass das möglich ist, eine gute, ich würde schon sagen Hausfrau, also Hausfrau bin ich nicht, aber gute Mutter und Unternehmerin zu sein sozusagen. Und das ist mir auch ein Riesenanspruch.
Hohe Ansprüche an sich bringt auf der einen Seite Erfolg, auf der anderen Überforderung. Ohne ihre Schwiegermutter, die ihr bei der Kinderbetreuung geholfen hat, hätte sie ihre Dissertation geschmissen, sagt Antje. Sie hat akzeptiert, ohne Hilfe geht es nicht. Und manchmal hat beruflicher Erfolg seinen Preis.
Wir hatten auch einen Hund und haben dann den Hund abgegeben, weil wir irgendwann den Eindruck hatten, wir schaffen es nicht mit vier Kindern und dem Hund.
Antje von Dewitz wuchs als mittlere von drei Töchtern auf. Ihren Vater bekam sie nicht sehr oft zu Gesicht. Als Gründer und Geschäftsführer verbrachte er mehr Zeit im Büro als zu Hause. Ihre Mutter ahnte früh, dass Antje die Firma eines Tages übernehmen könnte. Sie sah, wie hart ihr Mann unter der Last der eigenen Firma arbeitete. Das wollte sie Antje ersparen und riet ihr davon ab. Doch die hatte schon damals ihren eigenen Kopf.
Ich glaube, ich war eher so das untypische Mädchen. Eher so, dass ich mich sehr, also ich war sehr sportlich und sehr abenteuerlustig. Ich kann mich zurückerinnern, dass ich Röcke gehasst habe. Und ich glaube, ich war jetzt nicht das Mädchen, nee. Ich hatte immer schon auch Jungs als Freunde. Ja.
Später studierte sie Wirtschafts- und Kulturraumstudien. Was sich schon damals abzeichnete, Antje von Dewitz ist eine Entscheiderin. Nicht die schlechteste Eigenschaft als Führungskraft.
Klar, schnell und werteorientiert.
Zielt es auf ihre Arbeit ab oder auf ihren Charakter? Oder beides?
Ich glaube, das ist übertragbar.
So beschreibt sie sich selbst. Ihren Vater sieht Antje von Dewitz als Machtwortsprecher, der eine klare Richtung vorgibt. Die Firmenübergabe, erst als Marketingleiterin, dann als Führungskraft, verlief jedoch nicht ohne Spuren für die Vater-Tochter-Beziehung.
Also schwierig war definitiv am Anfang die Phase nach dem Übergang an mich von meinem Vater, weil wir natürlich in die klassischen Auseinandersetzungen geraten sind zwischen Übergeber und Übernehmerin. Also hart war auch der ganze Anfang des inneren Kulturwandels, wenn von mir immer, wenn ich das Gefühl hatte, so, ich werde den Erwartungen nicht gerecht.
Antje von Dewitz im Rollenkonflikt. Als Unternehmerin, Tochter und vor allem Mutter. In ihrem Arbeitsumfeld nicht üblich. Meistens ist sie die einzige Frau.
Da ist man ja automatisch Außenseiter oder fühlt sich zumindest so. Ich spüre das ja selber auch, wenn ich in einen Zirkel komme, wo ich mit Frauen zusammen bin, dann bin ich viel schneller auf einer sehr persönlichen Ebene, kann mich viel schneller fast schon vertraulich austauschen, als wenn ich mit Männern gemeinsam bin.
Antje von Dewitz kommt gut damit klar, häufig die alleinige Frau zu sein. Sie sieht sogar Vorteile in der Situation.
Ja, den Vorteile sind dadurch auch eindeutig, weil wenn ich die Einzige irgendwo bin, dann habe ich natürlich auch viel höhere Aufmerksamkeit. Also kann ich mir dadurch holen. Ich kann, wenn ich es mal gelernt habe, Positionen vertreten, die knackig sind und die dann dadurch auch Gewicht bekommen, dass ich die Einzige bin in dem Kreis.
Wir fragen sie, wo sie Unterschiede sieht zwischen Männern und Frauen in der Arbeitswelt.
Das ist ja so ganz konkret auch nochmal, dass Frauen geübter sind, denke ich, auch über Gefühle zu sprechen und dass Frauen auch vielleicht mehr das Bewusstsein haben, wie wichtig das ist und dass man das nicht einfach trennen kann von Business.
Schildert Antje von Dewitz ihren Eindruck. Empathie als Führungskraft ist für sie keine Schwäche. Sie nutzt es zu ihrem Vorteil. So zum Beispiel in festgefahrenen Diskussionen. Ihre Beobachtung: Gibt es ein Problem, ist das oftmals ein zwischenmenschliches und kein fachliches. Deshalb hat sie die Gefühlsrunden, wie sie sie nennt, bei VD eingeführt. Die Mitarbeitenden können dabei Gefühle und Probleme offen äußern.
Also im Unternehmen haben wir das, glaube ich, ganz gut etabliert. So, da werden Störgefühle angesprochen und so. Und also so in der Form. So, hoppla, können wir da noch mal kurz drüber reden? Das hat mich echt irgendwie genervt gerade.
Karrierefrau, Mutter, Powerfrau, Hausfrau. Frauenbilder gibt es inzwischen viele. Doch was heißt das eigentlich? Während unserer Recherche finden wir schnell heraus, das eine klar definierte Frauenbild gibt es so nicht. Aus gutem Grund, sagt der Tübinger Soziologe Professor Dr. Steffen Hilmert. Einer seiner Schwerpunkte liegt auf der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.
Ich glaube, die eine Rolle mit ihren Zuschreibungen gibt es so nicht. Also Kinder machen, wie wir wissen, auch noch einen sehr großen Unterschied. Dann ist häufig schon eher so eine, wie es so schön heißt, Retraditionalisierung zu beobachten, dass dann doch bestimmte Verantwortlichkeiten implizit zumindest zugeschrieben werden.
Wir müssen zurückdenken an Antje von Dewitz. Sie kennt das Klischee, die Frau kümmert sich um die Kinder, der Mann um die Karriere. Diesem klassischen Rollenbild entspricht sie nicht. Trotzdem begleitet sie einige Jahre die Angst, den Spagat zwischen Mutter und guter Führungskraft nicht zu schaffen. Das jüngste der vier Kinder galt in der Schule als Sorgenkind. Es stellte ihren Anspruch an sich, eine gute Mutter und Führungskraft zu sein, auf eine harte Probe. Zumindest kurzweilig.
Der war immer ein bisschen unser Sorgenkind schulisch und der macht sich jetzt super mit 15. Der kommt nur noch mit guten Noten nach Hause. Das war, glaube ich, so mein letzter Knotenpunkt, wo ich dachte so, oh Gott, hoffentlich bin ich nie mitverantwortlich dafür. Dass der sich so schön entwickelt, das macht mir Riesenfreude.
Steffen Hilmert nennt zwei Aspekte, mit denen Frauen auf ihrem Karriereweg häufig konfrontiert werden. Erstens die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie. Zweitens eine unzureichende Betreuungsmöglichkeit für Kinder. Obwohl das beide Elternteile betrifft, bleibt es häufig ein Frauenproblem.
Wir haben weiterhin, und das betrifft auch Männer und Frauen, eine erstaunlich stabile, sagen wir mal, geschlechterspezifische Berufswahl. Oft ist es einfach das Momentum, das sich einfach fortsetzt, wenn es jemand macht. Viele Frauen, aber auch andere, oder nicht andere, aber auch Minderheiten berichten das, dass sie ein bisschen Bammel haben, irgendwo die Exoten zu sein. Die Ersten zu sein, die irgendwas weiß. Oft eben keine schöne Situation ist, wenn man irgendwie da der Einzige ist.
Diese Erkenntnis deckt sich mit unserer Recherche. Frauen trauen sich häufig nicht, Positionen zu besetzen, gerade wenn sie dann von vielen Männern umgeben sind. Diese Gruppen mit einseitiger Geschlechterverteilung nennt man in der Soziologie homosoziale Räume. Eine Frau unter vielen Männern ist dann eine Art Eindringling. Sie kann den Verlust dieser homosozialen Kultur bedeuten. Mögliche Lösung Nummer 1: ein ausbalanciertes Geschlechterverhältnis. Mögliche Lösung Nummer 2: Frauen müssen sich vermehrt untereinander bestärken. Das bestätigen aktuelle Erkenntnisse aus der Leadership-Forschung. Netzwerke sind ein aufstiegsrelevanter Faktor für Frauen in Führungspositionen.
Uns gefällt die Idee der Vernetzung. Deshalb sind wir in Kontakt mit einem Frauennetzwerk getreten. Das Team Nushu ist ein Karrierenetzwerk für Frauen mit Ambitionen. Vor allem aus der eher männerdominierten Wirtschaft. Regelmäßig treffen sich hier Frauen, um über ihre Erfahrungen und Ideen zu sprechen. Heute Abend gibt es einen offenen Austausch. Runa und ich sind gerade auf dem Weg zum Treffpunkt in Stuttgart. In 10 Minuten geht es los.
Oh, es ist kalt.
Oh, ich bin gespannt, wie viele Frauen da jetzt sind. Mhm. Sonst da jetzt und wie die offen dazu ist. Mhm. Und, ja. Keine Ahnung, ob die uns alle komisch angucken, weil wir keine Studenten sind.
Und ob die irgendwie alle Vorurteile und alles, was wir jetzt rausgefunden haben, bis jetzt bestätigen.
Mhm. Wir stehen vor einer Bar. Von außen wirkt das Gebäude wie ein alter Industriebau. Die warme Luft strömt nach draußen, als wir die Tür öffnen. Blanke Betonwände, hohe Decken, schwarze Lampen. Wir schnappen uns Getränke und mischen uns unter die Frauen. Von jung bis alt, von schick im Blazer bis casual im Hoodie. Alles ist vertreten. Wir setzen uns zu einer Gruppe Frauen dazu.
Hi, wir sind Ina und Tobias.
Genau.
Direkt neben uns Johanne. Jung, motiviert, die Hände locker um ihr Bier geschlungen. Hat ihren Traumjob als Consultant für Führungskräfteentwicklung gefunden. Johanne erzählt uns von ihrem Einstieg in die Arbeitswelt.
Für mich war das sehr ungewohnt, weil ich aus dem Master kam direkt frisch. Und dann habe ich gemerkt, ich bin hier die einzige Frau oft. Also auch zum Beispiel halt in Meetings oder man merkt schon, dass halt die Stimmung anders ist. Und für mich war es manchmal schon sehr herausfordernd. Andererseits glaube ich, kann es auch eine Chance sein, weil alleine dadurch, dass du die einzige Frau im Raum bist und sonst vielleicht 20 Männer in Anzügen, vielleicht fällt es komisch an, aber man erinnert sich nochmal stärker an dich.
Frau sein als Exotenstatus. Das bedeutet viel Aufmerksamkeit, die mit vorschnellen Urteilen einhergehen kann. Anstatt ihre Energie in die Arbeit zu stecken, muss Frau sich überlegen, was ziehe ich heute an? Wie schminke ich mich? Wie wirke ich damit? Eine weitere Frau wendet sich uns interessiert zu. Dorit. Sie arbeitet als Führungskraft in einer Werbeagentur. Und am liebsten sagt sie einfach, was sie denkt. Ganz frei Schnauze.
Ich wurde mal auf meine bunten Fingernägel reduziert. Nee, ich bin erwachsen jetzt. Das macht man immer jetzt. Das sagt man auch zu keinem Mann. Sagt ja auch nicht, ach, der mit dem kleinen Bizeps. Ach, der Lauch. Ja, den habe ich gesehen. Ja, aber ja, das ist ja auch was. Wir werden immer über das Aussehen in irgendeiner Form.
Entweder sind wir zu schmuddelig in Anführungsstrichen, dann sind wir wieder nicht schön angezogen, dann sind wir zu schön angezogen,
dann sehen wir krank aus, dann sehen wir, weiß ich nicht. Das ist ja immer irgendwas. Oh Gott, wir haben es so schwer.
Die Frauen sind sich einig. Ob Mann oder Frau, es macht einen Unterschied. Aber gilt das auch für den Führungsstil?
Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob es wirklich so ein Geschlechterding ist mit Führung. Aber ich glaube, wir Frauen sind eher manchmal leistungsgetriebener.
Meine Klischee wäre gefühlsgetriebener.
Ja, also ich würde sagen empathischer. Also ich glaube auch, dass man das jetzt nicht vom Geschlecht abhängig machen kann, Führungsqualitäten, absolut nicht. Also ich erlebe einen weiblichen Führungsstil als einen deutlich empathischeren Führungsstil. Ich habe das Gefühl, häufig unter Männern ist es halt erstmal so dieses, muss man sich beweisen.
Am Tisch nebenan fällt uns eine Frau im knallroten Mantel auf. Sie lacht aufgeweckt. Lilian Gerke Vetterkind stellt sie sich vor, als wir zu ihr gehen. Sie ist Unternehmensberaterin, kommt aber ursprünglich aus der Finanzbranche, einem männlich dominierten Bereich. Dort musste sie sich bereits einiges anhören, zum Beispiel von einem Kollegen.
Also wir haben uns um einen Kunden gestritten. Er meinte, ich müsste ihm den Kunden abgeben. Es war ein interessanter Kunde mit so einem Millionenvermögen. Er meinte, nee, also das wäre wohl eindeutig seiner. Also müsste ich jetzt abgeben in den Firmenkundenbereich. Weil das ja. Und dann habe ich halt mich gewehrt und wir haben telefoniert. Und dann hat er gesagt, jetzt werden Sie aber hysterisch. Dann habe ich zu ihm gesagt, ey, ich war so stolz. er soll sich einfach mal vorstellen, wenn ich das Ganze 2 Oktaven tiefer sage, also sprich mit einer männlichen Stimme, ob er mich dann auch hysterisch bezeichnen würde.
Ja, stimmt.
Er war stille, stille am... Und dann hat er sich entschuldigt.
Eines zeigt die Reaktion von Lillian. Selbstbewusstsein. Das wird auch in unserer Recherche deutlich. Was Frauen häufig versuchen zu vermeiden, sind Konkurrenzsituationen. Die Dynamik unter Männern hingegen ist oftmals nicht von Konkurrenz, sondern von einem lockeren, selbstbewussten Umgangston geprägt. Journalistinnen wie Ulrike Hinrichs bezeichnen das als Biertheken-Mentalität. Lillian weiß, welche Rahmenbedingungen sich für Frauen ändern müssten. Gemeinsam mit der Universität Furtwangen hat sie eine Studie durchgeführt.
Ich habe 50 Frauen interviewt. Was müsste sein, damit du mit einem guten Gefühl eine Führungsposition übernehmen würdest?
Ja.
Es ging um das gute Gefühl. Und dann kamen halt als Antworten eigentlich raus, es sind die Unternehmenskultur, es ist die Struktur. Und dann konnten wir
das beinhaltet auch die Erwartungen an Führungskräfte. So hat Lillian bei ihren Studien herausgefunden, Frauen denken, sie müssten sich als Führungskraft über Stärke beweisen, sich durchboxen oder Überstunden schieben. Die Angst davor hindert viele Frauen, sich überhaupt auf Führungspositionen zu bewerben. Das Ziel für Lillian? Frauen motivieren. Doch aktiv nach Hilfe und Unterstützung zu verlangen, braucht Mut. Findet auch Johanne.
Also irgendwie gibt es ja dieses Gerücht, man müsste als Frau jetzt männlicher werden, um sich in einer männlichen, männerdominierten Welt wirklich beweisen zu können und müsste sich ähnlich anziehen, verhalten, kleiden, die Männersprache verstehen, den Männerkodex verstehen und in diese Welt rein und genau. Und das ist, finde ich, irgendwie der falsche Ansatz. Und auch deswegen brauchen wir ja mehr Frauen, damit man halt auch andere Vorbilder hat und auch andere Herangehensweisen. Also ich muss schon auch sagen, ich hatte auch zum Anfang meiner, also als ich zum Jobeinstieg hatte ich kaum weibliche Vorbilder.
Runa und ich machen uns auf den Heimweg. Das Treffen hat uns beeindruckt. Tatsächlich merken wir, Empowerment unter Frauen war für uns bisher nicht selbstverständlich. Doch die Nushu-Frauen haben uns das Gegenteil bewiesen. Zu wissen, dass man mit all den Herausforderungen nicht alleine dasteht, ein gutes Gefühl. Dass Frauen heutzutage überhaupt die Möglichkeit haben, in eine Führungsposition zu gelangen, das Resultat von jahrhundertelanger Emanzipationsarbeit. Vor 400, 100 oder auch nur 50 Jahren wäre das noch nicht selbstverständlich gewesen. Als Mädchen auf die Welt zu kommen, war oftmals ein Hindernis.
Frau ist ein soziales Resultat. Das ist ein Resultat sozialer Prozesse und Einschluss- und Ausschlussprozesse, Erziehung, alles das. Ne? Dann müsste sie ja eigentlich, wenn man es jetzt alles gleich machen würde, müsste ja die Frau irgendwie verschwinden. Ne? Da gibt es nur noch Mensch.
Das erklärt uns Professorin Ingrid Hotz-Davis. Sie arbeitet als Genderhistorikerin an der Universität Tübingen. Wir haben uns mit ihr zu einem Interview verabredet, um herauszufinden, wie hat sich die Rolle der Frau über die Zeit verändert. Schnell wird klar, diese Entwicklung war kein linearer Prozess. Durchweg gab es Hoch- und Tiefpunkte, in denen Frauen mal mehr, mal weniger als gleichgestellt angesehen wurden. Uns interessiert daher, ob es Frauen in der Geschichte überhaupt möglich war, an Machtpositionen zu kommen.
Also wenn Sie sowas wie politische Macht meinen, ne, dann würde ich sagen, dass die Frauen eigentlich historisch Zugang hatten, indem sie dort hineingeboren wurden oder auf einen Posten gesetzt wurden. Und das sind dann die berühmten Königinnen, ne? Oder aristokratische Frauen, die halt ihren aristokratischen Status nutzen konnten. Nicht in der gleichen Weise wie Männer, ne? Das heißt, also sie haben dann nicht die Posten bekommen, die Männer bekommen haben.
Sozialer Status war in der Historie nicht immer mit Geschlecht verknüpft. Der Grund? Frau sein galt lange Zeit als nachteiliger Geisteszustand. Im 17. Jahrhundert und auch noch einige Zeit später ging man davon aus, dass Frauen physisch und geistig nicht in der Lage dazu waren, gewisse Leistungen zu erbringen.
Also ich stelle mir das vor, so wenn man so im 16., 17. Jahrhundert als Frau lebt, dass man also ständig von so einem Lärm umgeben ist, einem kulturellen, der einem sagt, was man alles nicht tun sollte. Das heißt, sie müssen ständig das Geschlecht ganz, ganz stark einfordern. Also Predigten, Benimmbücher. Also meine Lieblingsbenimmschrift aus der Zeit ist eine Schrift vom Marquess of Halifax, der für seine Tochter schreibt. Also viele dieser Benimmschriften sind eigentlich von Eltern an Kinder. Ne?
Dear daughter, you are at present the chief object of my care, as well as of my kindness, which sometimes throws me into visions of your being happy in the world that are better suited to my partial wishes than to my reasonable hopes for you.
Und dieses Ratgeberbuch, das wurde dann viel angefeindet, ne? Weil er so anfängt, er sagt erstens mal zu seiner Tochter, also ja, das, du bist halt als Frau geboren, das ist halt jetzt Pech. Du lebst in einer Welt, in der Männer Macht haben. Ne? Aber erstens, da musst du jetzt nicht traurig sein, weil dein Zustand, der hat auch gewisse Vorteile, vielleicht bringt man dir ja auch gewisse ja, Rücksichten entgegen, die man Männern nicht entgegenbringt. Und zweitens, ich bringe dir jetzt praktisch bei, wie du trotzdem Macht haben kannst.
The right of complaining is come over to our sex. You have it in your power, not only to free yourselves, but to subdue your masters, and without violence, throw both their natural and legal authority at your feet.
Und die haben alle Vorteile. Also was weiß ich, wenn der irgendwie ein, sagen wir mal, ein exzessiv trinkender Ehemann, gut, den lässt sein Raus ausschlafen, dann hat er ein schlechtes Gewissen, dann gibt er dir alles. Ein gewalttätiger Ehemann, da muss man sehr vorsichtig sein, weil die halt gefährlich sind. Ne? Das heißt, bleib ihm aus dem Weg, soweit es geht. Aber andererseits, auch die haben praktisch Downswings in ihren Moods. Wenn du ihn in so einer Phase erwischt, dann kannst du ihn praktisch manipulieren.
The next case I will put is that your husband may be choleric or ill-humored. Such a man, if he is angry one day without any sense, will the next day be as kind without any reason. Instead of being struck down by his thunder, you shall direct it where and upon whom you shall think it best applied.
Also denkt an sich, die Frau, die sollte lernen, ihren Ehemann zu führen, so wie ein Minister lernen muss, einen absoluten Monarchen zu führen, dem man auch nicht sagen kann, ja, nee, ich verbiete dir das. Ne? Und der schlechteste Ehemann aus seiner Sicht ist an sich einer, der keine Fehler hat. Also ein perfekter Ehemann ist fürchterlich, weil dann hast du gar keinen Ort, an dem du deine Macht ausüben kannst. Ne? Dann kannst du immer nur Ja und Amen sagen und du musst ihn auch noch wertschätzen und lieben.
A wife is to thank God her husband has faults. A husband without faults is a dangerous observer. He has an eye so piercing and sees everything so plain that it is exposed to his full censure. Let me conjure you, my dearest, to comply with this kind ambition of a father whose thoughts are so engaged in your behalf that he reckoned your happiness to be the greatest part of his own.
Das, was Sie erzählen, das klingt halt so super manipulativ und unterschwellig. Das heißt gar nicht so aktive Machtposition, von denen man sieht, du bist in einer Machtposition, sondern eben wirklich so, eigentlich habe ich die Macht, aber du weißt es nicht.
Das heißt, welche charakterlichen Attribute wurden so einer Frau dann zugeschrieben?
Also erstens mal, also ich meine, wenn man mal den Halifax natürlich liest, ne, da sieht man das genau. Also an sich, diese Frau, die muss eigentlich genau die gleichen Fähigkeiten haben wie ein Politiker. Das heißt, sie muss intelligent sein, sie muss strategisch denken können, sie muss planvoll vorgehen können.
Erst nach dem 18. Jahrhundert fand ein Umdenken statt. Erste Frauenbewegungen bildeten sich, Proteste fanden statt und das Ziel, alle gleichberechtigt zu behandeln, rückte langsam in das Bewusstsein der Gesellschaft. Wir haben gelernt, die Rahmenbedingungen müssen sich ändern, damit Führungspositionen für Frauen attraktiver werden. Gerade jungen Frauen fehlt es an weiblichen Vorbildern in Führungspositionen. Die Politik hat 2016 einen Lösungsversuch unternommen. Die Verabschiedung der Frauenquote sollte für ein Umdenken sorgen. In den letzten Jahren zeigte das Gesetz nur langsam Wirkung, denn die ausgeschriebenen Stellen sind häufig nicht auf die Bedürfnisse von Frauen, vor allem Müttern, zugeschnitten. Antje von David sieht in der Frauenquote eine Chance auf Veränderung. Bei VD hat sie es bereits etabliert. Fast die Hälfte aller Führungspositionen sind dort mit Frauen besetzt.
Wir haben schon gemerkt, dass wir daraufhin seit 2001, als wir wirklich ganz viele Themen angepackt haben, zum Thema Work-Life-Balance, aber auch zum Thema, was stört Frauen tatsächlich, Führungsverantwortung zu übernehmen, dass wir in der Folge gemerkt haben, oh, jetzt haben wir so viele Rahmenbedingungen verändert und plötzlich haben wir kein Problem mehr, Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Also für mich ist es auch ein kulturelles Thema. Ist ein Unternehmen so aufgestellt, dass Frauen Lust haben, Führung zu übernehmen, Lust und auch die Kapazität, weil vielleicht Führung dann auch in Teilzeit möglich ist oder so.
Antje von Dewitz hat erkannt, dass Positionen für Frauen häufig unattraktiv sind.
Arbeitszeiten geschaut, dass wir eben um 5 Uhr auch wirklich fertig sind, dass es keine Abendsbesprechung mehr gibt, dass die Führungskräfte da Vorbild sind. Und genau, also seit 2001 ist das eines der vielen Dinge, die wir angegangen haben. Das heißt also, und davon habe ich natürlich auch profitiert oder hab dann auch das auch als meine Rolle ernst genommen, dass ich jetzt nicht diejenige bin, die dann abends da sitzt.
Feierabend vor 5, die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten. Antje von Dewitz macht es vor. Vieles hat sie zum Besseren verändert, für sich und andere Frauen.
Ja, also so ein Tipp an Frauen wäre eben auch, solche Sachen einfach auszuprobieren, in kleinen Schritten auszuprobieren. Nicht sich davon abhalten lassen, sondern man kann ja immer wieder aufhören, man kann ja immer wieder Stopp machen, aber diese eigenen Erfahrungen zu machen, das nimmt einem keiner.
Die Gespräche mit unseren Interviewpartnerinnen haben uns eines klar gemacht. Wir dürfen selbstbewusst sein. Wir müssen es für selbstverständlich ansehen, dass wir die gleichen Positionen besetzen können wie Männer. Auch die Politik ist in der Verantwortung. Politische Maßnahmen fördern ein gesellschaftliches Umdenken. Als Frau in einer Führungsposition. Wir hoffen, dass das in Zukunft keine Ausnahme mehr ist, sondern eine selbstverständliche Option. Als junge Frauen am Beginn ihrer Karriere fühlen wir uns durch unsere Gespräche und Recherchen motiviert und bestärkt. Bei VD haben wir gesehen, wie es gehen kann. Die passenden Rahmenbedingungen können gleiche Chancen schaffen. Für jedes Geschlecht. Sie hörten Frauen in Führungspositionen. Ein Radiofeature im Rahmen einer Masterarbeit an der Universität Tübingen. Geschrieben und produziert von Tabea Siegle und Runa Marold. Sprecher des Marquess von Halifax, Matt Westcott. Betreut von Pia Fruth.